Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Und ich habe heute einen Leckerbissen für euch, denn ich habe nach einiger Zeit mal wieder Besuch im Podcast. Bianca Walter ist bei mir und ich freue mich wirklich sehr. Hallo Bianca, schön, dass du da bist.
Hallo Jasmin.
Wenn ihr treue HörerInnen seid, dann wisst ihr, dass Bianca schon mehrmals im Podcast mit dabei war. Wir haben über Anita Augsburg gesprochen vor einiger Zeit, waren auch nur so 2 Stunden, die wir da miteinander verbracht haben. Und wir haben auch schon gemeinsam mit Laura Baumgarten über Frauen im Widerstand gesprochen und gemeinsam mit Laura und Nicolas Basse über Anne-Dore Leber. Also, ihr solltet Biancas Stimme schon kennen. Wenn nicht, dann jetzt schnell nochmal zurückgehen und alle anderen Folgen mit ihr hören. Bianca ist Dolmetscherin, freie Historikerin, Podcasterin und ich würde sagen Instagram-Star in puncto Vermittlung von Frauengeschichte. Und seit kurzem ist sie auch Buchautorin, denn ihr Buch Die Vorkämpferin, wie aus vielen Frauen eine Bewegung wurde, ist am 29. April 2026 erschienen und darin erzählt sie von den Frauen, die ab 1848 in Deutschland für ihre Rechte kämpfen. Ich konnte schon Auszüge lesen und bin schwer begeistert und jetzt hole ich nochmal Luft und sage nochmal, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Bianca. Wir haben ein besonderes Thema heute. Wir sprechen über eine der Frauen, die auch in deinem Buch vorkommt, nämlich über die faszinierende und nicht ganz unkomplizierte Helene Stöcker. Ich würde sagen, wir springen mal direkt in ihre Biografie und davor wollte ich aber auch dich nochmal fragen. Ich habe ja gesagt, sie ist faszinierend, aber sie ist auch nicht ganz unkompliziert. Wie ist denn so dein Verhältnis zu Helene Stöcker?
Ja, faszinierend und nicht ganz unkompliziert bringt's total auf den Punkt. Helene Stöcker ist wirklich eine Einzigartige in der Frauenbewegung. Sie war eine radikale Vordenkerin. Sie war eine der ersten, die das Thema freie Liebe, also Zusammenleben, heterosexuelles Zusammenleben ohne Trauschein thematisiert hat. Sie hat sich den Belangen und den Rechten lediger Mütter und ihrer Kinder angenommen, war eine engagierte Kämpferin gegen den Paragraphen 218, hat sich für die Entkriminalisierung von männlicher Homosexualität eingesetzt. Weibliche war nicht kriminalisiert. Und gleichzeitig war sie auch, das merkt man, wenn man sich so ein bisschen mehr mit ihr befasst, sie kam in der Frauenbewegung, sagen wir mal beim Rest der Bewegung, nicht sonderlich gut an. Und wenn man sich so anschaut, wo die Konfliktlinien da verliefen, muss man sagen, da hat sich keine Seite so richtig mit Ruhm bekleckert. Also es war auch nicht immer nur die Schuld der anderen, die mit Helene Stöckers progressiven Ideen nicht mitgehen konnten oder wollten. Und dann ist auch noch ein Thema, da kommen wir vielleicht gleich ein bisschen später noch dazu. Also sie war auch Anhängerin eines Themas, das wir heute aus sehr, sehr gutem Grund sehr anders sehen, nämlich der Eugenik oder, wie es damals auch genannt wurde, der sogenannten Rassenhygiene.
Also wir haben einiges vor uns in puncto Biografie und Einordnung von Helene Stöcker. Und ich würde sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als an den Anfang zu gehen, nämlich in das Jahr 1869. Da wird sie in Elberfeld geboren und in ein recht religiöses Elternhaus. Ich glaube, es gibt 3-mal täglich Bibellektüre. Also da wird mir schon ganz anders, da wird mir ein bisschen schwummerig.
Ja, ihr wurde auch ganz anders.
Genau, es ging jeden Sonntag in die Kirche und das fand ich auch sehr spannend. Also es klingt ein bisschen, sag ich jetzt mal salopp, aus meiner Perspektive nach einer etwas spaßfreien Kindheit, weil sowas wie Romane waren regelrecht rationiert, Tanzen und Theatergänge galten als verbotene Freuden. Also man hatte eine ganz andere Vorstellung davon, eine, wenn ich mich nicht irre, kalvinistische Vorstellung davon, wie das Leben gelebt werden sollte. Und Helene Stöcker fremdelte damit auch relativ schnell. Du hast ja gerade selber schon gesagt, willst du einmal ergänzen oder beziehungsweise willst du einmal ein bisschen darüber sprechen, wieso sie damit fremdelte und wie sie damit fremdelte?
Ja, das muss wohl, also ich meine, Memoiren muss man ja eigentlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es ja keine Zeugen gibt. Also im Prinzip könnte man sagen, kann sie uns ja alles erzählen. Aber ich denke schon, dass sie da, dass das durchaus plausibel ist, dass die schon als als sehr junge Frau, junges Mädchen dagegen opponierte. Die Eltern, was war, die waren tatsächlich gehörten einer kalvinistischen Gemeinde an und der Vater wollte eigentlich Missionar werden. Da er aber der älteste Sohn der Familie war, hat er seinem Vater dann doch den Gefallen getan, den Familienbetrieb zu übernehmen. Das war ein Textilunternehmen, was er nachher, sagte er auch seinen Kindern immer wieder, sehr bereut hatte. Aber gut, die Kinder wurden dann eben auch sehr religiös erzogen und Helene Stöcker will also, das schreibt sie in ihren Memoiren, schon sehr früh gewusst haben, dass sie eigentlich aus dem Ganzen ausbrechen will, dass sie Lehrerin werden will, dass sie Bücher schreiben oder vielleicht gar nicht mal Lehrerin war halt die einzige Ausbildung, die ein Mädchen machen durfte. Also, dass sie das Lehrerinnen-Examen machen wollte, dass sie Bücher schreiben wollte und dass sie sich eben für die Sache der Frauen einsetzen wollte. Das hat jetzt erstmal nicht so geklappt, weil Helene Stöcker auch die älteste Tochter war und da kamen noch einige Kinder hinterher. Deswegen hat vor allen Dingen die Mutter dann auch gesagt, nee, also liebe Tochter, ich brauche dich im Haus. Mhm. Und Helene Stöcker konnte dann auch nicht wirklich sagen, ja, wie habe ich die Kinder geboren oder du? Nein, da musste sie halt ran. Ja, so war es dann tatsächlich so, dass sie erst als ihre nächstjüngere Schwester so in dem Alter war, dass sie quasi diese zweite Mutterrolle von ihr übernehmen konnte, dass sie dann es geschafft hat, sich durchzusetzen, auch mit der Unterstützung der Mutter, dass es hieß, wir lassen Helene jetzt, sie hat ihren Dienst getan, wir lassen sie jetzt das Lehrerinnenexamen machen.
Das finde ich auch spannend, wie sie in ihrer Autobiografie oder in ihren Memoiren auch beschreibt, wie die beiden Eltern sie da in ihrer Entscheidung beeinflussen oder ihre Entscheidung bestärken. Also dieses, der Vater konnte sich nicht verwirklichen und das dient ihr eigentlich fast so ein bisschen als Lehre, dass sie ihre Rolle wirklich durchsetzen muss, dass sie ihrem Wunsch, ihrem Lebenstraum wirklich treu bleiben möchte. Er ist hier quasi so das mahnende Beispiel. Und die Mutter, die zwar lange zögert, die am Ende aber tatsächlich sagt, ich habe sogar mir die Zeile mal markiert aus den Memoiren, sie schreibt, und es war dann am Ende die mehr aus dem Gefühl hervorgewachsene Einsicht meiner Mutter, die mir half, den Weg freizumachen, den ich nun einmal als für mein Lebensglück notwendig empfand. Also das klingt auch so, als hätte sie ihren Eltern auch wirklich versucht mitzuteilen, wie wichtig es war, dass sie das unbedingt wollte und musste aber trotzdem eben wirklich lange warten, bis man ihr diesen Weg dann auch erlaubt hat, ne? Und dann packt sie ihr Köfferchen und es geht ab nach
Berlin. Wohin auch sonst, ja.
Genau, denn was wartet alles in Berlin? Das Studium, beziehungsweise sie ist auch erstmal bei Helene Lange. Ist das richtig?
Also das ist sie hat einen ganz interessanten Bildungsgang. Also sie geht quasi, sie ist wirklich so die Generation Frauenrechtlerin, die schon auf Schultern von Riesinnen steht. Also Helene Lange war die große Pionierin der Mädchenbildungsbewegung. Helene Lange ist eigentlich diejenige, die fast im Alleingang durchgeboxt hat, dass Frauen in Preußen dann irgendwann doch auch Abitur machen durften. Und Helene Lange war selber auch, also da gibt es eine ganz interessante Parallele, die durfte auch nicht Lehrerin werden. Die kam aus Oldenburg und ihr Vormund damals, die Eltern waren verstorben, der gesagt, nein, also Lehrerinnenausbildung kommt nicht in Frage, das hat noch niemand im Oldenburger Land getan und du wirst damit nicht anfangen.
Du bist nicht die Pionierin.
Genau, und dann hat sie aber, sie hat dann sich selber Wege gesucht, hat gespart und ist dann tatsächlich mit eintretender Volljährigkeit nach Berlin gegangen und hat dort das Lehrerinnenexamen gemacht und hat dann in Schöneberg an der Mädchenschule einer Dame namens Lucy Krein ein Lehrerinnenseminar aufgebaut. Und dieses Lehrerinnenseminar besuchte dann später in den 1890er Jahren, also fast 20 Jahre später, Helene Stöcker.
Und so schließt damit sich der Kreis.
Ja, und das geht auch noch weiter so, denn als Helene Stöcker dieses Lehrerinnenexamen machte, das dauerte maximal 2 Jahre damals, wechselte sie wieder zu Helene Lange an die sogenannten Gymnasialkurse, weil also Frauen durften ja, wie gesagt, offiziell noch kein Abitur machen, aber es war möglich, Privatkurse zu belegen und dann als Externe an einem jungen Gymnasium Abitur zu machen. Und einen solchen Privatkurs, der Frauen aufs Abitur vorbereitete, hatte Helene Lange dann selbst organisiert, aufbauend auf dem Lehrerinnenseminar. Und da ist Helene Stöcker dann als Teil des ersten Jahrgangs hingewechselt, 1893, und war dann damit auch tatsächlich eine der ersten Frauen überhaupt, die dann 3 Jahre später in Preußen Abitur gemacht haben.
Ja, ist auch ein total faszinierender Weg, den sie gegangen ist. Ja. Wir können ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie ihr Studium dann aussah, weil sie hat es ja dann auch geschafft, ein Studium zu starten. Ich glaube, was hier so ganz, vielleicht ganz passend ist, ist auch schon mal einzustreuen, wenn wir überlegen, Helene Stöcker ist ja jetzt eine junge Frau. Das ist so der Zeitpunkt im Leben, in dem man anfängt, die eigene Sexualität zu entdecken. Und in was für einer Gesellschaft war das überhaupt möglich damals, ne? Was für Vorstellungen von Moral gab es überhaupt? Weil das wird ja im Prinzip auch das Lebensthema oder eines der Lebensthemen für Helene Stöcker, die Sexualmoral im Kaiserreich und die neue Ethik, die sie später entwickelt. Und ich finde ja, also das Wort Sittengemälde finde ich ja irgendwie auch ein sehr schönes Wort. Ich bin ja Fan von solchen etwas älteren Wörtern. Und ich würde dieses Sittengemälde gerne mal so ein bisschen beschreiben, weil das ist, was ich ganz spannend finde, es ist sehr bürgerlich geprägt und es ist aber keine jetzt schon seit Ewigkeiten bestehende Tradition, sondern das ist eine relativ junge Entwicklung, die von der Aufklärung auch beeinflusst worden ist. Also so eigentlich so geschätzte Aufklärer wie Jean-Jacques Rousseau sind auch diejenigen, die uns eben diese sehr versteifte Idee von Rollenbildern von Mann und Frau eingebrockt haben. Und gleichzeitig, was in dieser Zeit passiert, während der Aufklärung beginnt das Bürgertum sich abzugrenzen. Also auf der einen Seite, weil das Bürgertum strebt auf in dieser Zeit, und auf der einen Seite grenzt man sich ab vom Adel, von den Adelshöfen, die als regelrecht ausschweifend gelten. Und aber auch nach unten begibt es eine Abgrenzung zum Proletariat. Es entwickelt sich ein Ideal, dass Beziehungen immer in der Ehe gipfeln, dass die Männer die Versorger sind, dass die Frauen sehr fest in dieser häuslichen Sphäre verankert sind, dass sie eben für das traute Heim sorgen, ne, die Kümmerer oder Kümmerinnen sind, eben die Care-Arbeit machen. Ja, ja. Und alles, was dagegen verstieß, wurde eigentlich skandalisiert. Also uneheliche Beziehungen, Homosexualität, uneheliche Kinder oder auch irgendwelches Auftreten, das nicht in diese Gendernormen passte. Ne? So, also heute sagen wir Gendernormen. Und auch Frauen, vor allem Frauen, die sich gegen dieses Sittenideal wehrten, wurden dann auch schnell medizinisch pathologisiert. Denen unterstellte man dann Hysterie oder Ähnliches. Ne? Also das war so die Extremform, die dann auch auftreten konnte. Und was ich sehr spannend finde, ist aber die Doppelmoral, die sich im Bürgertum regelrecht etabliert. Also die bürgerlichen Frauen sollen doch bitte enthaltsam sein und auf den Ehemann warten. Und für Männer galt aber ein anderer Standard. Die durften durchaus auch schon mal eine Sexarbeiterin besuchen, um sich vor der Ehe die Hörner abzustoßen. Das fand man nicht so schlimm. Und darüber hinaus, das können wir ja vielleicht nachher auch nochmal vertiefen, nicht der Besuch bei Sexarbeiterinnen war kriminalisiert, sondern die Sexarbeit war kriminalisiert. Also abgekriegt haben es wieder die Frauen. Ja. Ne? Und wer jetzt Glück hatte, fand vielleicht so Bücher wie Die Frau als Hausärztin. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, von Anna Fischer-Dückelmann. So hieß die Dame, die das geschrieben hat.
Genau.
Und die hat da drin, da gab es so Bilder von Steißgeburten und wie Föten aussehen und so. Und manche Frauen wussten sich nicht anders zu helfen, als dann dieses Buch zu lesen, in der Hoffnung, da eben auch einiges zu lernen. Und für viele Frauen war es aber trotzdem so, die hatten so wenig Ahnung von Sexualität, dass die Hochzeitsnacht für sie noch immer traumatisch war, weil die einfach überhaupt nicht wussten, was ihnen bevorsteht, was da passiert. Und wenn wir nochmal auf die ArbeiterInnen speziell gucken, da war die sexuelle Unwissenheit auch im Prinzip eher die Regel als die Ausnahme. Da gibt es einige ZeitzeugInnen-Berichte, in denen eine der Frauen zum Beispiel, das habe ich mal rausgesucht, die schreibt, ich habe ja noch nicht einmal gewusst, wo das herkommt, über ihre erste Schwangerschaft. Und sie sagt dann auch, als ich schwanger war, habe ich noch nachgedacht, wo mag denn das bloß rauskommen? Also
Das glaube ich. Und das ist so tragisch, denn es sind ja so viele, also ich denke da an die Geschichte, ich habe die Geschichte meiner Urgroßmutter recherchiert, die war Dienstmädchen und war dann irgendwann schwanger. Und ich frage mich auch, wie viele Frauen sich da tatsächlich gar nicht wussten, welches unglaubliche Risiko sie eingehen, wenn sie sich mal einen Moment, sagen wir mal, ihrer Lust hingeben. Ne? Das ist, also ja.
Das ist Wahnsinn. Und das Krasse ist ja auch, man lebte ja eigentlich, also in den großen Städten lebte man ja während der, wir waren ja nun mitten in der Industrialisierung, man lebte sehr beengt und eigentlich gab es keine Privatsphäre. Also man hörte vielleicht Dinge, sah sie auch, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Und das heißt, die Konsequenzen, die bestimmte Handlungen mit sich bringen, waren einfach in der Tat nicht bekannt. Und wenn man das dann herausgefunden hatte, also wie das mit der Schwangerschaft und so weiter, wie das alles funktioniert, dann habe ich auch einen Zeitzeugenbericht gefunden, wo sich ein Arbeiter darüber äußert. Und der sagte, bleibt die Menstruation zum Datum aus, gleich ist die Angst groß, denn jede Arbeiterfrau weiß, was ein Kind mehr bedeutet. Wieder mehr Sorge und Not, denn der Verdienst steigt nicht. So ist bei der Arbeiterfrau ein fortwährendes in der Angst Leben von einer Periode zur anderen, denn auch die Präservativs verfehlen oft die Wirkung. Also die Lage war wirklich in der Arbeiterinnenschaft, muss man sagen, also die waren wirklich, salopp gesprochen, arme Schweine. Also man kann es wirklich nicht beneiden. Sie wurden von den höheren Schichten, die blickten auf sie herab und machten sich über sie lustig, stigmatisierten sie. Und es half ihnen aber auch keine. Es gab eben noch kein wirkliches soziales Netz und auch diese ganzen Sozialreformen. Es war ja alles im Begriff erst zu entstehen.
Ja, das ging in den 1890ern erst los aus der Frauenbewegung.
Genau, da sind wir wieder bei den, wer musste die Arbeit wieder machen? Ja. Die Frauen.
Ja.
So, jetzt haben wir also das Sittengemälde auch mal so ein bisschen gezeichnet. Und in diesem, ja, in diesem Klima also wird auch die junge Helene Stöcker erwachsen und kommt nun ins Studium. Und sie studiert in Berlin an der, ist es die Freie Universität schon?
An der Friedrich-Wilhelms-Universität. Die Friedrich-Wilhelms. Also heutige Humboldt.
Genau.
Da wird sie zugelassen noch als Gasthörerin, weil einschreiben durften Frauen sich erst ab 1908.
Und sie muss immer noch um Erlaubnis fragen, ob sie tatsächlich die Vorlesungen sich auch anhören darf, selbst als Gasthörerin. Sie muss, glaube ich, jeweils die einzelnen ProfessorInnen, ich will schon gendern,
Ja, Wunschdenken.
Ja, sie muss die einzelnen Professoren um Erlaubnis fragen, ob sie sich denn tatsächlich da auch reinsetzen darf.
Ja, und sie hat tatsächlich auch nicht alle bekommen. Also bei einem, da hätte sie zum Beispiel gerne Vorlesungen über Romantik gehört. Sie war also bekennende Romantikerin, durfte sie nicht. Wie auch später sich niemand fand in Berlin, der ihr die Prüfungen abnehmen wollte. Also deswegen ist sie dann ist sie gewechselt. Da kommen wir hier gleich auch noch drauf.
Ja, und einer der Professoren, der sie auch, der ihr da auch Widerspruch gegeben hat, war auch der Herr Treitschke, der irgendwie sagte, die deutschen Universitäten sind seit einem halben Jahrtausend für Männer bestimmt und ich will nicht dabei helfen, sie zu zerstören. Also auch
genau,
er hatte ganz genau
Vorstellung. Sie zu zerstören, ne? Das ist also als würde eine Frau, die dazu diese Selbstverständlichkeit, ne? Nein, das war jetzt seit 1000 Jahren, nicht ganz, ne? Aber das haben wir schon immer so gemacht und wenn wir das eine jetzt ändern,
dann, ist Weltuntergang.
Dann sind sie kaputt.
Ja. Ja, genau. Wie fragil die Welt doch ist, wenn eine Frau sich in eine Männerwelt drängt, eine einzelne Frau. Mhm. Ja, sie bekommt ihre Zulassung als Gasthörerin, sie studiert in Berlin und sie gründet, sie fängt im Prinzip dort auch mit ihrem Engagement an. Ne? Also da beginnt das so ein bisschen, weil sie gründet den Verein studierender Frauen. Also sie ist sich bewusst, dass sie schon auch irgendwie noch in einer Ausnahme, in einer Pionierinnenrolle ist und sie, heute würde man sagen, channelt das gleich in eine Rolle, in der sie aktiv wird, indem sie diesen Verein gründet. Und die Mitglieder, das finde ich sehr schön, die lehnen die Anrede Fräulein ab. Also das mhm. kommt ihnen gar nicht in die Tüte. Und sie wollen stattdessen also die Einheitsanrede der Frau. Und du hast ja gesagt, sie bekommt in Berlin findet sich niemand, der ihre Prüfung abnehmen will. Und sie promoviert am Ende ja nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz.
In der Schweiz, in Bern. Genau. Also zwischendrin schiebt sie dann nochmal ein halbes Jahr in Glasgow ein. Allerdings mehr wohl aus privaten Gründen, mhm. aber tatsächlich auch aus dem Grund, dass sie in Berlin für sich keine Zukunft sieht, weil sie merkt, hier nimmt mir niemand die Prüfung ab. Die Promotion, also die Doktorprüfung, war damals die erste. Der erste Abschluss, also nach 4 Jahren Regelstudienzeit, und das musste sie dann tatsächlich in außerhalb Deutschlands versuchen und hat es dann in Bern geschafft.
Und du hast es schon angesprochen, es gab einen Ausflug nach Glasgow. Mhm. Und, der hatte wohl private Gründe.
Ein Austauschsemester quasi. Und sie hatte schon in ihrer Berliner Zeit einen Universitätsdozenten namens Alexander Tille kennengelernt und mehr als kennengelernt. Die beiden kamen sich sehr nah. Der war eigentlich Dozent an der Uni Glasgow, aber hielt sich zu der Zeit in Berlin auf, als auch Helene Stöcker da studierte. Den letzten Schritt zueinander sind sie dann allerdings doch nicht gegangen, bewusst, weil Alexander Tille verheiratet war und 2 kleine Kinder hatte. Und also sie beide, Alexander und Helene, wollten da nicht die Ehe zerstören, zumal Helene Stöcker sich auch mit der Ehefrau, mit Lotte Tille, sehr gut verstand. Und wo sie aber, glaube ich, auch schrieb in ihren Lebenserinnerungen, dass diese zurückgehaltene Romanze, die tatsächlich nicht den letzten Schritt ging, auch für sie ihren ganz eigenen Reiz hatte. Mhm. Also mhm. so schrieb sie das. Mhm. Lotte Tille ist dann aber 1898 sehr, sehr früh verstorben. Und da war Alexander bereits wieder in Glasgow. Und Helene Stöcker war ja zu dieser Zeit also auch schon in der zweiten Hälfte ihres Studiums und versuchte sich so ein bisschen ins Ausland zu orientieren und ging dann eben ein halbes Jahr nach Glasgow, um sich nicht zuletzt auch darüber klar zu werden, ob sie mit Alexander Tille jetzt eine Zukunft für sich sieht oder ob das eben nicht möglich ist, vor allen Dingen mit den ganzen anderen Plänen, die sie für sich ja noch hat.
Mhm. Und das ist ein regelrechtes Ringen, was dann da beginnt, ne? Also ein innerliches, es ist wirklich eine schwere Entscheidung, die sie da treffen muss. Und es stellt sich ja heraus, dass Alexander Tille, ich glaube, du schreibst es auch in deinem Buch, dass er zwar auf der einen Seite schon am intellektuellen Austausch mit einer Frau interessiert ist und dass er das schätzt, aber am Ende, als es dann um das Zusammenleben geht oder auch um eine Beziehung, da kommt er auch wieder zu dem Schluss, das muss eigentlich in einer Ehe gipfeln und die Frau, die dann mit ihm zusammenlebt, die möchte ja eigentlich auch, dass die eben diese normierte Rolle der Hausfrau und Mutter einnimmt. Also sie soll dann ihre eigenen Ambitionen aufgeben und soll sich eben mit um die Erziehung der Kinder kümmern. Hm. Und wahrscheinlich hätten die intellektuellen Konversationen dann ja am Dinnertisch stattgefunden und eben in der gemeinsamen Freizeit. Aber es wäre eben nicht mehr, es hätte ihr Leben nicht mehr so ausgefüllt, wie sie sich das eben gewünscht hat, ne? Weil sie kommt ja zu dem Schluss schweren Herzens, dass sie ihr Leben so nicht leben will. Mhm. Was ich schon, also ich glaube, wenn man jemanden liebt und sich gegen diese Liebe entscheidet, um sich selbst treu zu bleiben, um die eigenen Lebensträume nicht aufzugeben, das ist nicht leicht. Also da habe ich schon auch Respekt vor ihr und ich glaube, das ist auch ein ganz eigener Schmerz, den man da durchlebt, wenn man so eine Entscheidung treffen muss.
Und ja, dieses Ringen, das wird auch greifbar. Es gibt ein paar Briefe aus dieser Zeit, die sie an Anna Papritz, eine Kollegin aus der Frauenbewegung, geschrieben hat. Die beiden haben sich später zerstritten, aber damals in der Zeit hat sie also Briefe an Anna Papritz geschrieben, wo man tatsächlich sieht, also die siezen sich noch, also die waren jetzt nicht super eng, die waren keine Besties, aber auch in diesem, man merkt, Anna Papritz war eine von den wenigen, wo sie in Andeutungen drüber sprach, warum sie in Glasgow ist. Dass es also eben nicht nur Studiengründe hat und diese Zerrissenheit, die wird da förmlich greifbar. Und ich sehe das eigentlich, ich sehe das genauso wie du. Das war wirklich eine bittere Entscheidung, vor der sie da stand. Und diese vor diese Entscheidung wurden ja wirklich nur Frauen gestellt. Sie hätte, wenn sie jetzt auch zu diesem Zeitpunkt als junge Frau, die noch nicht mit dem Studium fertig ist, sich da schon für eine Beziehung ohne Trauschein entschieden hätte, wäre das gut. Für Alexander Tille wäre es nicht akzeptabel gewesen, für sie wäre es allerdings auch ein unheimliches Risiko gewesen, weil ihr Ruf ja im Prinzip auch so eine Art Währung war auf dem Arbeitsmarkt. Sie hätte, also eine Beziehung wäre, eine heterosexuelle Beziehung war tatsächlich nur im Rahmen einer Ehe denkbar. Und da hatten es, also ich habe mich ja eingehender noch als mit heterosexuellen Beziehungen, mit Frauenbeziehungen der Kaiserzeit befasst. Und die hatten es, muss ich da sagen, tatsächlich auf eine Weise leichter. Die konnten ihre Beziehungen zwar nicht offen leben, aber sie konnten offen zusammenleben. Also zumindest das hatten sie. Und das hatte eine Frau, die gleichzeitig ihre Freiheit wahren wollte und auch eine Beziehung mit einem Mann haben wollte, die konnte das nicht. Sie, mit jeder Ehe wäre sie das Risiko eingegangen, dass sie davon abhängig ist, erlaubt er mir die Berufstätigkeit oder nicht. Mhm. Und selbst wenn er ihr die Berufstätigkeit erlaubt hätte, wenn sie zum Beispiel Lehrerin wäre, ja, Lehrerinnen durften gar nicht verheiratet sein. Also es war tatsächlich, es gab tatsächlich auch berufstätige und sehr emanzipierte, verheiratete Frauen, hauptsächlich Freiberuflerinnen, einige Ärztinnen, aber gerade auch mit zwei Kindern. Und Helene Stöcker hätte sich dann wahrscheinlich auch gerne um die Kinder auch gekümmert. Die Kinder mochte sie sehr gerne. Also da war sie dann ja auch in einem Zwiespalt, weil sie das irgendwie dann auch doch als ihre Aufgabe begriffen hätte. Aber sie wäre dann eben nicht frei für ihre eigenen intellektuellen Bestrebungen gewesen und für das, was sie machen wollte, was sie aufbauen wollte, wofür sie ja auch so gekämpft hat. Also zuerst gegen die Familie oder im Rahmen der Familie. Und das war wirklich bitter. Und dann hat sie sich tatsächlich dazu entschieden, hat sich gegen die Beziehung entschieden, Und ist dann nach Bern gegangen und hat dort ihren Abschluss gemacht.
Aber es ist so ein definierender Punkt in ihrem Leben, weil das ja, ich glaube, das und ihre intensive Lektüre von Friedrich Nietzsche, der sie ja irgendwie auch Zeitleben begleitet. Also Nietzsche ist, glaube ich, so ihr philosophischer Buddy, kann man ja sagen. Ja,
so viele Frauenrechtlerinnen waren Nietzsche-Fans, ich kann das überhaupt nicht begreifen.
Ja, kann ich nur einstimmen. Diese beiden Komponenten zusammen haben sie ja auch dahin gebracht, dass sie sich tatsächlich eben mit dieser Moral und auch mit diesem Gefängnis, was da für Frauen im Prinzip geschaffen wurde, auch wirklich intensiv befasst hat und dann eben ihre neue Ethik entwickelt hat. Und sie hat also wirklich sich hingesetzt und aufgeschrieben, ihre eigene Philosophie im Prinzip entwickelt, davon, wie sie sich das Zusammenleben von Mann und Frau vorstellt. Und das finde ich eben auch wieder spannend, wie sie das ausverhandelt sozusagen im Kontext ihrer Zeit und auch wie sie selbst gegen das System ja aufbegehrt hat. Und gleichzeitig ist sie aber auch nicht ganz frei von diesen bürgerlichen Idealen.
Gerade, dass die Liebe das Maß aller Dinge ist. Ja, da war sie Romantikerin durch und durch. Aber ich finde das auch tatsächlich, sie hat ja wirklich einen Punkt. Also es ist ja auch unfassbar logisch, was sie da sagt. Also sie sagt, das Maß aller Dinge für eine Beziehung ist die Liebe. Und wenn wir
und da
jetzt
dieses, will man ihr ja auch zustimmen, oder?
Ja, also, ja, also
das ist der Idealfall. Bitte keine Beziehungen und Ehen arrangieren, sondern wir genau. alle möchten uns sagt, unsere PartnerInnen selbst aussuchen.
Ja, und sie sagt ja, wenn wir jetzt hier von Sittlichkeit reden, dann fragt sie, was ist denn unsittlich daran, wenn zwei Menschen, die sich lieben und die füreinander Verantwortung übernehmen wollen, zusammenleben wollen, das ist doch egal, ob die jetzt da noch ein Stück Papier haben oder nicht. Gleichzeitig kehrt sie den Spieß ja auch um. Sie sagt, was soll denn sittsam bitteschön daran sein, wenn eine Frau einen Mann heiratet, eine Ehe samt sexueller Verpflichtungen und alles eingeht, um wirtschaftlich versorgt zu sein. Das heißt, da ist keine Liebe, das ist die Frau macht das rein, um versorgt zu sein und das soll dann plötzlich sittsam sein, nur weil irgendjemand einen Stempel drauf gedrückt hat. Das waren fürs Kaiserreich natürlich von einer Frau kommend revolutionäre Gedankengänge.
Ja.
Aber ich finde es hat doch eine bestechende Logik eigentlich. Mhm.
Ja, ich meine, sie fordert ja im Prinzip damit auch die ökonomische Unabhängigkeit für Frauen. Sie fordert damit auch eine Gleichberechtigung, sich als Frau selbst aussuchen zu können, mit wem ich zusammenleben möchte. Sie denkt sehr in einer heterosexuellen Logik. Das muss man auch nochmal ganz eindeutig herausstellen. Und das sorgt ja auch noch für Reibungen innerhalb der Frauenbewegung.
Das sorgt noch für Reibungen.
Also auch mit ihrer Freundin Anna Papritz. Ne? Also die beiden überwerfen sich am Ende ja unter anderem auch deswegen. Und Helene Stöcker, da finde ich, da kann sie wirklich ein bisschen biestig sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also sie kann mit Kritik nicht wahnsinnig gut umgehen oder sie ist ein bisschen engstirnig. Also die Frauenbewegung, man versteht die Position der jeweils anderen Seite, also Helene Stöcker und ihre, ich sag mal, Kritikerinnen oder die Skeptikerinnen innerhalb der Frauenbewegung. Man versteht einander nicht so recht und sie ist aber auch nicht wirklich willens oder in der Lage oder beides, sich drauf einzulassen, denen erstmal richtig zuzuhören. Und was sie in ihrer Logik ja ausblendet und damit, glaube ich, Frauen wie Anna Papritz eben auch verletzt, ist anzuerkennen, dass die Frauen, die für sich beschlossen haben, ich bleibe unverheiratet, dass das auch eine Rebellion gegen diese Sexualmoral und die bürgerlichen Ideale der Zeit sind. Und genauso zwei Frauen, die zusammenleben und eben die sich selbst entschieden haben, sie möchten offen zusammenleben, wie offen sie ihre, ob es eine Beziehung ist oder nicht, wie offen sie das machen können, steht wieder auf einem anderen Blatt in der Zeit. Ne? Aber sie können immerhin zusammenleben und die Frauen, die sich dafür entschieden haben, sie kann sich da nicht reinversetzen. Und damit verletzt sie diese Frauen und eben unter anderem auch Anna Papritz, ne?
Ja, total. Also sie ist, ich habe bei ihr das Gefühl, dass sie so hart um ihre eigene Position und ihr eigenes, die Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu leben, kämpft, dass sie wirklich keine Kapazität hat, das andere anzuerkennen. Also sie hat diesen Drang, sich abzugrenzen. Mhm. Den gibt's auf der anderen Seite, muss man fairerweise sagen, auch. Bei Helene Stöcker ist es, da kommen mehrere Sachen zusammen. Sie hat ja versucht, nachdem sie diese neue Ethik entworfen hat, also wie du hast ja gesagt, dass eine der Grundvoraussetzungen dafür für sie war, dass die Frau auch unabhängig und frei sich für eine Beziehung entscheiden können muss. Grundvoraussetzung dafür war auch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und da ist sich die gesamte Frauenbewegung total einig. Also es gibt so viele Dinge, wo Helene Stöcker und alle anderen Feministinnen sich komplett einig waren. Also wir brauchen wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen. Helene Stöcker ging allerdings dann immer noch einen Schritt weiter. Sie hat dann, was für sie nur konsequent war, also wenn Frauen und Männer ehelos zusammenleben wollen oder sollen, dann müssen wir auch ans Thema ledige Mutterschaft ran. Da müssen wir vor allen Dingen die Situation lediger Mütter verbessern. Und das ist ein Gedanke, wo wir aus heutiger Warte ja total mitgehen können.
Absolut.
Denn also die Entrechtung von unverheirateten Müttern, das war graus, oder auch die Bedingungen, unter denen die Kinder dann aufgewachsen sind. Also Väter konnten sich total leicht
entziehen.
Der Verantwortung entziehen. Sie ist mit diesem Thema aber bei der Frauenbewegung nicht gelandet, weil das damals um 1900 einfach ein unheimlich heißes Eisen war, wo dann viele Frauen gesagt haben, und das kann man sicherlich auch kritisch sehen, so nach dem Motto respektabilitätspolitisch unterwegs. Sie sagen, wir haben jetzt so viele Themen hier zu beackern, wir können das jetzt nicht auch noch nehmen. Wir haben auch Angst, uns damit angreifbar zu machen. Und dann kam noch dazu, dass viele der sogenannten Gemäßigten der Auffassung waren, dass das vielleicht auch ein bisschen verfrüht ist, jetzt die Männer unbedingt aus der Verantwortung zu lassen. Also die haben eigentlich die Ehe eher, die haben gesagt, die Ehe muss reformiert werden, aber die Ehe ist im Prinzip ein Schutz für Frauen, denn die meisten Frauen der Frauenbewegung fanden das sehr optimistisch von Helene Stöcker gedacht, dass Menschen, wenn sie sich nur frei füreinander entscheiden können, das dann auch auf Dauer so bleiben wird.
Mhm. Dass dann alles wunderbar und, ist, ne?
Ja, also andere, Helene Lange, aber auch Anna Papretz hat dann irgendwie gesagt, nee, also das ist keineswegs gesagt, ne, dass sich Männer dann nicht doch aus der Verantwortung stehlen. Und das heißt, da gab es teilweise gab es Unterschiede, die wirklich nur Nuancen betrafen. Also dann gab es einen Unterschied zwischen zum Beispiel Helene Stöcker, die Projekte für ledige Mütter machen wollte, und eine Sozialreformerin wie Alice Salomon, die hat dann gesagt, naja, also lass uns doch was für alle bedürftigen Mütter machen, weil wir im Proletariat auch extrem viel verheiratete Arbeiterinnen haben, die keinen Mutterschutz bekommen, die auch von ihren Familien, sprich von ihren Ehemännern, keine Unterstützung haben, kein Wochenbett kriegen und nichts. Das heißt, teilweise lagen da nur Nuancen dazwischen. Aber irgendwie haben die das doch immer geschafft. Also gerade wenn Helene Stöcker irgendwo beteiligt war. Helene Stöcker war auch so ein bisschen eine Reizfigur für die. Also es ist tatsächlich nicht alles Helene Stöckers Schuld. Also ich sage, ich sehe sie teilweise durchaus differenziert. Den Beef mit Anna Papritz, da reden wir gleich auch noch drüber. Also da fand ich sie jetzt auch nicht wirklich ruhmreich, aber es war nicht alles, also es war auch, sie war für viele auch einfach, glaube ich, eine Reizfigur. Mhm, mhm. Also Helene Lange hatte ihr den Spitznamen die fromme Helene verpasst.
Und ich glaube, sie hat aber im Gegenzug, während man zu ihr die fromme Helene gesagt hat, hat sie aber auch diejenigen, die mit ihrer neuen Ethik, mit der Sexualmoral nicht mitgegangen sind, die hat sie dann im Prinzip als Brüder abgestempelt. Also, dass die es einfach nicht verstehen. Mhm. So, und die sind einfach zu verklemmt.
Ja, das
ist natürlich auch nicht besonders nett. Also, das hilft ihrer Position
ist nicht. Nee, ist überhaupt nicht nett. Also zumal sie ja, wie du richtig sagtest, sie hat überhaupt nicht anerkannt, dass diese bewusste Entscheidung, ohne Mann zu leben, teilweise auch, und dann als alte Jungfer auch geschmäht zu werden zum Beispiel, dass das aber auch eine emanzipative Entscheidung war und diese Frauen ja auch mit sich gerungen haben. Also da gibt's auch Selbstzeugnisse, gut, das hat sie damals natürlich nicht gelesen, aber Alice Salomon zum Beispiel war ungefähr gleich alt, die war 3 Jahre jünger als sie, und da die hat auch mit sich gehadert, weil die auch Interessenten hatte und die fand sie jetzt nicht alle so wahnsinnig uninteressant, aber sie war eben nicht, bei denen, die sie interessant fand, war sie eben nicht bereit, die Bedingungen zu akzeptieren, nämlich, dass sie Hausfrau werden sollte.
Mhm. Ja, ja.
Das heißt, sie hat sich dann auch gegen ein Zusammenleben mit Mann oder Frau entschieden, weil Frauen waren eben auch nicht ihre Zielgruppe. Und auch das ist eine Entscheidung, die auch bewusst getroffen wurde und nicht aus Prüderie. Mhm. Und die Frauen, die mit Frauen zusammengelebt haben, da gibt es von Helene Stöcker auch ein Dokument, was einerseits ihr durchaus hoch anzurechnen ist. Also sie hat sich 1911, als eine Strafrechtsreform anstand, öffentlich dagegen ausgesprochen, dass weibliche Homosexualität als Straftatbestand mit aufgenommen wird. Mhm. Gleichzeitig hat sie dann trotzdem, sagen wir mal, den Lesben noch einen mitgegeben. Und sie sagte, ja, das sind halt eben die Unglücklichen, die haben halt keinen Mann und müssen dann eben, haben dann keine andere Wahl, als mit einer Frau zusammenleben zu müssen.
Wo man dann denkt, ja, ist orientiert.
Ja, genau. Wo man dann denkt, na ja, gut, wenn man sich jetzt die Selbstzeugnisse dieser Frauen, die mit Frauen lebten, anschaut, die waren also jetzt, das war für die jetzt nicht zweite Wahl, also die waren damit nicht unbedingt unglücklich, ne? Also ja, manche schon, es hat ja, also es sind ja alles Einzelfälle, hat nicht immer wunderbar bis ans Lebensende funktioniert, aber wenn wir uns zum Beispiel Lida Gustave Heimann und Anita Augsburg anschauen, über die wir ja auch schon mal 2,25 Stunden geredet haben. Anna Papritz lebte ja auch mit einer Frau zusammen. Das heißt, also sie lebte alleine und ihre Lebensgefährtin lebte auch alleine. Die hatten keinen großen Drang zur gemeinsamen Wohnung, aber Anna Papritz und Margarete Friedenthal waren ein Paar in der Frauenbewegung. Das war auch eigentlich bekannt. Nun hatte Helene Stöcker irgendwie in einem ganz anderen Zusammenhang mit einer Mitstreiterin in ihrem Verein, dem Bund für Mutterschutz, den sie später noch gegründet hat, das war Verein zur Unterstützung lediger Mütter, da hat sie mit einer Mitstreiterin sich irgendwie mal unterhalten, die hieß Ruth Bree, und die lästerte wohl so ein bisschen ab über den Humor von Anna Papritz, der wohl etwas zotig war. Und muss dabei wohl gesagt haben, naja, das ist wohl ein Zeichen von unterdrückter Erotik bei Anna Papritz. Anna Papritz hat davon Wind bekommen. Mhm. Und von diesem Briefwechsel ist jetzt leider nur eine Hälfte überliefert, nämlich die von Helene Stöcker. Was Anna Papritz geschrieben hat, wissen wir nicht. Ich hoffe immer irgendwie nur, dass sie irgendwo noch auftauchen. Aber die Chancen sind, glaube ich, sehr gering. Aber jedenfalls hat Anna Papritz davon einen Wind bekommen und wollte von Helene Stöcker Rechenschaft und eine Entschuldigung natürlich. Mhm. Ja. Und Helene Stöcker sah sich dazu aber überhaupt nicht veranlasst, weil sie sagte, na erstens war das ja sowieso nicht für Anna Papritz Ohren bestimmt.
Es ist keine gute Strategie, das zu sagen. Solltest du eh nicht wissen.
Und zweitens, ja, stimmt doch oder nicht?
Ach, ja, schaufel ein Loch und dann spring gleich selbst rein.
Stop digging, Helene. Und gut, das ist jetzt, also Anna Papritz war da jetzt auch nicht wirklich besänftigt dadurch. Die wurde richtig sauer und das ging dann wirklich noch so ein paar Mal hin und her in diesem Briefwechsel über, ich glaube, einige Wochen sogar. Die haben sogar Margarete Friedenthal noch eingeschaltet, also die Lebensgefährtin von Anna Papritz.
Als Ombudsfrau.
Die wurde noch eingeschaltet sozusagen als Vermittlerin. Ja, weil die saß mit Helene Stöcker zusammen in einem Vereinsvorstand. Mhm, und war Lebensgefährtin von Anna Papritz und die sollte wohl irgendwie noch vermitteln, hat aber auch nichts. Und Margarete Friedenthal hatte immenses diplomatisches Geschick, wenn man der Überlieferung glaubt.
Die wird sich auch bedankt aber haben dafür. Rolle.
Also mit dieser Konstellation war auch sie wohl überfordert. Mhm. Und das heißt, die Freundschaft zwischen Anna Papritz und Helene Stöcker, die war dann also auch Geschichte. Mhm.
Ja, was natürlich auch sehr schade ist, ne? Also wie du schon sagtest, es gibt ja eigentlich Themen, bei denen man sich im Grunde einig ist, aber in den Nuancen differenziert. Oder in den Nuancen sich eben unterscheidet und andere Ideen hat. Und ja, wenn dann so Freundschaften in die Brüche gehen, womit ja auch, ich sag mal, Kooperationen, Zusammenarbeiten dann ausfallen oder wegfallen, das ist natürlich auf menschlicher Sicht für beide Seiten schade. Mhm. Aber auch aus politischer Sicht, sage ich mal, wenn man sich im Kampf zusammengetan hätte, statt sich über den Humor von Anna Papritz zu entzweien, ja, also es ist eigentlich nicht der beste Grund, um dann so eine Freundschaft irgendwie zu zertrampeln.
Ich denke auch, ich schaue mir solche Episoden ja immer gerne im Hinblick darauf an, was können wir daraus mitnehmen. Und ich glaube, also es ist natürlich so, oft liegen Nuancen zwischen Positionen, aber manchmal sind es halt auch wichtige Nuancen, also Nuancen, die den Beteiligten wichtig sind, wo sie dann sagen, da ist für mich der Punkt erreicht, da kann ich nicht mit dir zusammenarbeiten. aber dass man dann vielleicht schaut, okay, wo können wir denn wenigstens parallel arbeiten, ohne uns gegenseitig zu stören, wo wir die gemeinsamen Ziele haben.
Ja, ja.
Also, dass wir nebeneinander her uns existieren lassen. Mhm. Wie gesagt, wo wir gleiche Ziele haben. Es muss natürlich, wo es Konflikte gibt, die müssen ausgetragen werden. Also, wo es Differenzen gibt, das ist klar. Da muss man nicht sagen, jetzt eine Seite muss nachgeben. Also, das muss ausgetragen werden. Aber wo man wirklich eigentlich doch dieselben Ziele hat, dass man da dann einfach drauf achtet, dann lassen wir den anderen Mensch sein. Dann lassen wir wenigstens, wir werden nicht persönlich.
Mhm,
also so als große Maßgabe, wir setzen uns in der Sache auseinander, aber wir geben alles, um zu gucken, dass wir das Persönliche raushalten.
Ja, ja.
Das wäre für mich wirklich da so eine. Und das ist unheimlich schwer, denn natürlich, das waren damals alles Menschen, wir sind heute alles Menschen. Aber ich finde, wenn man sich sowas mit der Distanz von über 100 Jahren mal anschauen kann, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Und was ich dann immer sehr gerne habe, ist, dass man sowas dann vielleicht auch mal nimmt, um zu gucken, was kann ich jetzt in meinem eigenen Aktivismus oder in meinen eigenen Kämpfen daraus für mich mitnehmen.
Mhm. Ja, das finde ich eine sehr gute Einstellung. Helene Stöcker hat sich aber manchmal dann eher entschieden, wenn ihr nicht mitgeht, dann mache ich es halt alleine. Dann lebe ich es euch halt vor.
Ja, was ja auch nicht unbedingt ein Drama ist. Also sie hat ja dann diesen Bund für Mutterschutz auch gegründet, ihre eigene Organisation. Mhm. Und der war ja auch wirklich wichtig. Also das war eine wunderbare Organisation, die sehr viel für ledige Mütter getan hat, die den Paragraphen 218 bekämpft hat. Die Zeitschrift Bund Mutterschutz hieß sie später, fing an, oder Neue Generation hieß sie später. Als Mutterschutz fing sie an. Also ich denke, wenn man jetzt sieht, sie hat versucht, ihre Ideen an einen altehrwürdigen Verein, den Verein Frauenwohl, ranzutragen. Das war auch noch ein sehr radikaler und progressiver. Die haben gesagt, nee. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann mache ich selber.
Mhm.
Und das ist ja dann, ne, bevor sie jetzt gar nicht irgendwo landet, war das die logische Konsequenz daraus.
Ich glaube, in der ersten Ausgabe von Mutterschutz hieß es damals noch, hat sie geschrieben, die Mitglieder vom Bund für Mutterschutz wollen nicht der Heuchelei verfallen, zu behaupten, der Geschlechtsverkehr sei nur sittlich, wenn er der Erzeugung von Kindern diene, was ich auch sehr, sehr schön finde. Also sie hat schon auch, da finde ich, da zoll ich ihr auch Respekt, sie hat auch nicht drum herum geredet, sie hat dann auch klar Stellung bezogen. Nur wenn dann Gegenwind kam, wie gut oder nicht gut sie dann einstecken konnte, das variierte, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Und sie hat ja nicht nur den Bund für Mutterschutz gegründet, der, wie du sagst, sehr wichtige Arbeit machte und ja auch in seiner Zeit nicht erfolglos war. Also das war schon ein wichtiger Verein in der Zeit. Und gleichzeitig hat sie ja im Prinzip auch versucht, sie hat quasi das Ideal der neuen Ethik, so wie sie verstanden hat, dann auch selbst aktiv gelebt, nämlich als sie Bruno Springer kennenlernte und mit Bruno dann eben eine Beziehung einging, dazu gehörte, ganz bewusst nicht zu heiraten. Also das kam für sie eben nicht in die Tüte. Sie und Bruno Springer sind beide auch der Überzeugung, dass eben nur ein gemeinsames Kind auch eine Eheschließung rechtfertigen würde. Und da für sie Kinder nicht zur Debatte stehen, ist eben auch die Eheschließung ausgeschlossen. Und sie leben dann also im Prinzip jahrelang in wilder Ehe sozusagen. In einer gemeinsamen Wohnung.
Mhm.
Und nun kann man auch sagen, diese Beziehung ist jetzt nicht bis, sie hält offiziell bis zu Bruno Springers Tod, Anfang der 30er Jahre. Ich glaube, er stirbt 31.
Ja.
Aber sie ist jetzt auch nicht nur eitel Sonnenschein. Also das ist auch ein bisschen, was du vorhin hast anklingen lassen, dass es eben nur, weil man jetzt ohne Trauschein zusammenlebt, heißt das nicht, dass diese Beziehungen irgendwie vollkommen frei von Problemen, Reibungsflächen und potenziellen Konflikten sind. Und so war es natürlich auch bei den beiden. Also jede Beziehung hat Aufs und Abs. Auch die beiden haben das durchlebt. Nichtsdestotrotz ist es schon sehr spannend, dass sie eben wirklich versucht hat, ihr eigenes Ideal da zu leben. Und das würde ich sagen, insgesamt auch relativ erfolgreich.
Ja, also auch wenn die tatsächlich, die beiden hatten, also sie lernten sich 1905 kennen, also kurz nachdem Helene Stöcker ihren Bund für Mutterschutz gegründet hatte. Und denen war auch sehr schnell klar, wir wollen zusammen sein, wir wollen zusammen bleiben. Haben da erst ein ganz cleveres Modell gefunden. Die sind nämlich in zwei Wohnungen im gleichen Mietshaus gezogen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, ob die einen besonders progressiven Vermieter hatten, weil ich gehe nicht davon aus, dass es eine Eigentumswohnung war, was sie sich dann da in Berlin-Nikolassee zugelegt hatten. Ja. Denn eigentlich gab es ja damals auch diesen sogenannten Kuppelei-Paragraphen. Also für ein nicht verheiratetes Paar eine gemeinsame Wohnung zu mieten, ich hätte das eigentlich für nicht möglich gehalten, aber den beiden ist es gelungen. Und also wie gesagt, zuerst hatten sie zwei nebeneinander liegende Wohnungen in Friedenau, offiziell wahrscheinlich mehr oder weniger, und dann tatsächlich eine gemeinsame Wohnung. Und die hatten wohl auch einen recht ähnlichen Humor, weil sie auch gesagt hatten, also auch als sie später ein bisschen Stress miteinander haben, ja, wir können uns überhaupt nicht trennen, weil wir beide diese Wohnung so super finden. Die würde keine von uns gerne aufgeben wollen. Und was ja tatsächlich auch ein Aspekt, in dem die beiden diese neue Ethik sehr konsequent umgesetzt haben, ist, da war, die Verbindlichkeit blieb da. Also es gab spätestens nach 10 Jahren zunehmend Konflikte zwischen den beiden. Sie wurde Pazifistin, er meldete sich als Freiwilliger an die Front. Dann gab es unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Distanz, die auch nicht immer überbrückbar waren. Aber die Verbindlichkeit blieb da. Also es war, von der Beziehung war am Ende wohl nicht mehr sehr viel übrig. Aber die beiden blieben offiziell eigentlich immer zusammen. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, aber es war ja freiwillig. Also es ist ja nicht, dass sie durch irgendwas aneinander gekettet waren. Also das heißt, die Verbindlichkeit füreinander, also das, der Wille füreinander einzustehen, der blieb tatsächlich da, auch bei denen, auch ohne Trauschein.
Also da hat sie das schon auch die Verantwortung, die man füreinander übernimmt, das hat sie, glaube ich, auch über die vielleicht erkaltete oder erkaltende Liebe hinaus, sie hat das trotzdem ernst genommen. Also sie hat sich nicht einfach umgedreht und ihm den Rücken gekehrt. Ich finde das mit den zwei einzelnen
Wohnungen. Und er offenbar auch.
Genau, also, ja, ne? Also es gilt beidseitig. Ich finde das mit den zwei einzelnen Wohnungen anfangs sehr schön und stelle mir so ein bisschen vor, wie man da möglichst unauffällig mal über den Flur taperte, um schnell an die andere Wohnungstür zu klopfen.
Ja gut, wenn das so ein klassischer Altbau war, dann sind da ja eigentlich zwei Wohnungen auf einer Etage. Genau. Also zwar ein Aufgang, zwei Wohnungen.
Man konnte
in der
schnell
Regel
hinhuschen.
Das ging dann vielleicht. Also ja.
Stell ich mir
also ich glaube, da brauchte man jetzt auch gar nicht groß zu huschen. Also Stimmt. Es war ja, also es heißt immer, dieses Sittengemälde, das du gezeichnet hast, das stimmt ja absolut. Es gab ja diese sehr rigide Sexualmoral. Es gab allerdings auch schon im Kaiserreich Gegenbewegungen. Das ist zum Beispiel was, wo Hedwig Richter auch immer sehr gerne darauf hinweist, Historikerin mit Fachgebiet Kaiserreich. Sie sagt, es war klar, es gab ja auch Reformbewegungen und es gab eine homosexuellen Bewegung, es gab eine Helene Stöcker und diverse, Helene Stöcker war nicht die einzige Sexualreformerin ihrer Zeit. Und es gab auch die Bereitschaft zum Wegsehen, wenn man es einem nicht ganz so schwer machte. Also so nach dem Motto, seid einigermaßen diskret, dann geht das schon.
Ja, das stimmt.
Also, ne? Ich meine, es gab ja auch Affären, es gab unterschiedliche Arten, Beziehungen auszugestalten. Da wurde auch recht viel experimentiert. Also natürlich alles immer nicht so explizit. Also das war auch bei den weiblichen Lebensgemeinschaften, habe ich so den Eindruck, auch in liberalen Kreisen musste zumindest das Angebot gemacht werden, an das Gegenüber wegsehen zu dürfen. Und wenn das aber gemacht wurde, dann war, sagen wir mal, in progressiven Kreisen doch auch einiges möglich. Und dann war die Bereitschaft zum nicht genau Hinsehen auch schon mal da. War aber natürlich prekär und eine gefährliche Sache, denn ne, man war damit natürlich auch quasi erpressbar.
Die Währung der Reputation und des guten Namens, unbeschmuddelten, unbesudelten Namens, das war einfach definitiv wichtiger, als es das für uns heute ist.
Ja, überlebenswichtiger auch, also materiell einfach tatsächlich wichtiger. Mhm.
Aber ich finde es auch richtig und wichtig, dass du sagst, dass wir auch das nochmal rausstellen, dass sie durchaus nicht die Einzige war, die solche Gedanken hatte. Also das stimmt schon. Ich meine, sie hat sich mit ihren Gedanken und mit ihrer neuen Ethik vielleicht mehr exponiert als andere, aber Gegenbewegungen, vielleicht auch, ich sag mal, Subkulturen, auch das gab es eben in Ansätzen.
Ja. Die Schwabinger Bohème zum Beispiel in München, wo wir so eine ganze Community eigentlich hatten, die experimentierte.
Die Frühhippies.
Und, also mit neuen, ja genau, mit neuen Lebensmodellen.
Das war Fanny von Raventlow, ne?
Ja, genau. Das ist die sich ja natürlich überhaupt nicht als Frauenrechtlerin oder Feministin identifizierte, eher ganz im Gegenteil. Mhm. Aber das war eben auch eine, die sagte, warum sollte ich heiraten? Mhm. Also ich möchte ein Kind, aber was soll ich mit einer Ehe?
Ich kenne ja nun nicht alle Damen, also du kennst dich in der Frauenbewegung wesentlich besser aus, aber Helene Stöcker ist tatsächlich die einzige, die mir einfällt, die mit einem Mann zusammenlebt, statt unverheiratet, beziehungsweise statt ungebunden, entweder Single oder in einer Frauenbeziehung.
Helene Stöcker war die einzige, die unverheiratet mit einem Mann zusammenlebte von den führenden Frauenrechtlerinnen. Das hat Ulla Wischermann, die hat mal durchgezählt, eine Studie über die Presse in der Frauenbewegung mal verfasst. Die kam zu so ungefähr, sagen wir mal, unter dem in Anführungszeichen Führungspersonal der bürgerlichen Frauenbewegung, die kam ungefähr auf eine Zahl von ein Drittel lebte in weiblichen Liebesbeziehungen oder Lebensgemeinschaften. Manches werden vielleicht auch Wohngemeinschaften gewesen sein, aber vieles waren eben halt auch Liebesbeziehungen. Ungefähr ein Drittel lebte als Single. Tatsächlich aber auch ungefähr ein Drittel verheiratet. Die meisten aus der Kinderphase raus, weil sie da, also mit kleineren Kindern einfach keine Zeit hatten. Mhm. Oder Henriette Fürth zum Beispiel, eine Frankfurter Sozialwissenschaftlerin, jüdische Familie, die hatte, ich glaube, 7 Kinder. Also die hatten wahrscheinlich mindestens ein Kindermädchen, gehe ich von aus. Aber dann gab es tatsächlich auch noch einige verheiratete Frauen oder auch verwitwete Frauen. Luise Otto Peters zum Beispiel war verwitwet. Mhm. Minna Kauer war verwitwet. Aber es gab tatsächlich auch einige, die verheiratet waren. Also meistens waren das dann tatsächlich aber auch etwas ältere Frauen, die dann einfach auch die Zeit dafür hatten.
In der Zusammensetzung, so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, eine erstaunlich diverse Bewegung eigentlich schon, wenn man es mal so aus heutiger Perspektive betrachtet.
Ja, kann allerdings natürlich auch dafür sprechen, dass verheiratet mit einem Mann zu sein einfach unfassbar viel Kapazitäten band.
Ja.
Also dass quasi nicht die anderen überrepräsentiert waren, als die heterosexuell verheirateten Frauen unterrepräsentiert waren. Wäre auch eine Vermutung.
Ja, finde ich nicht ganz unlogisch. Ja.
Ich halte mich da raus bei der Bewertung, aber ist so ein Gedanke, den man haben könnte, glaube ich.
Ja, ja. Ich würde sagen, sehr vom Partner abhängig, im Kontext der damaligen Zeit und der damaligen Erwartungen, durchaus nicht unlogisch, diese Vermutung.
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich sehe, jetzt fällt mir gerade eben, sind mir keine Namen eingefallen, aber Agnes von Zahn-Harnack zum Beispiel, das war die erste Frau, die sich offiziell in Berlin an der Uni eingeschrieben hat. Die war, wie der Doppelname schon sagt, verheiratet und der Karl von Zahn, der fand das auch alles in Ordnung. Der hatte auch Humor. Der hat also gesagt, also ja, das ist, der wurde mal gefragt, ob er was dagegen hat, dass seine Frau sich so öffentlich betätigt. Und er hat gesagt, ja, also solange die Leute jetzt nicht anfangen, mich Herr von Hahn-Zahnack zu nennen, soll das für mich in Ordnung sein. Oder die erste Zahnärztin Berlins, Henriette Hirschfeld-Tiburtius, war verheiratet mit dem Bruder von Franziska Tiburtius, eine der ersten Gynäkologinnen oder Allgemeinärztinnen Berlins. Und die drei lebten auch zusammen in einer WG quasi.
Ach schön, in einer WG. Sehr schön, ja.
Also es war die beiden als Paar und sie als Schwester oder Schwägerin noch.
Ja, ja. Faszinierend auch, wenn man immer so sieht, wie die Netzwerke sich so ergeben, ne? Wie zum Teil, was es für Überschneidungen gibt, wer da mit wem irgendwie verschwippschwägert war und so weiter, wie die Kreise da manchmal einfach zusammenkommen.
Das ist ja auch in unserem anderen Thema Widerstand. Da ist es da der bürgerliche Widerstand in Berlin. Da sind ja Agnes von Zahn-Harnack, stammt ja aus der Familie Harnack, die wiederum mit den Familien was Bonhoeffer, Delbrück und eine weitere fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber die waren ja alle miteinander
verschwägert.
Auf verschiedenste Arten teilweise doppelt verschwägert.
Ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also wir haben ja schon mal erwähnt, die beiden leben zusammen bis in die 30er Jahre. Also wir kommen schon in Richtung der unheilvollen Zeiten der 30er. Und ich glaube, wir müssen eben, wenn wir über Helene Stöcker sprechen, müssen wir über das unschöne Thema der Eugenik reden. Wir kommen nicht drum herum. Und es ist auch wichtig, dass wir drüber reden. Und vor allem ist es wichtig, dass man es einordnet. Wie Helene Stöckers Einstellungen zu deuten sind im Kontext der Zeit und natürlich auch mit dem Wissen, das wir heute haben.
Ja.
Und ich finde, ich durfte ja dein Kapitel über Helene Stöcker schon lesen und ich finde, du thematisierst es ja in dem Kapitel auch und da hast du das, wie ich finde, sehr toll eingeordnet und da ein Licht drauf geworfen, wie man Helene Stöcker in ihrer Zeit erstmal sehen muss, warum sie bestimmte Überzeugungen überhaupt hat. Vielleicht fangen wir mal damit an. Also es geht ja darum, dass sie in einer Zeit lebt, in der Wissenschaft sich sehr rapide entwickelt, in der wir neue Erkenntnisse haben und in der man sehr wissenschaftsbegeistert ist. Und wie passt die Eugenik da rein in diese Zeit?
Ja, das ist, ich meine, wir haben zwei oder eigentlich drei Phänomene in dieser Zeit. Das eine ist ja, wie du sagtest, diese Wissenschaftsgläubigkeit. Die Kehrseite davon ist ja, dass seit der Aufklärung eigentlich schon die Religion als großes sinnstiftendes Moment eigentlich immer mehr in den Hintergrund tritt und die Wissenschaft in diese Lücke so ein bisschen füllt für viele. Also
es gibt fast so eine Wissenschaftshörigkeit in der Zeit zum Teil schon.
Ja, also gerade bei Eugenik, da kann man schon fast Wissenschaft als Ersatzreligion oder sowas vermuten, weil also auf jeden Fall begannen Menschen in der Wissenschaft so ein Allheilmittel zu sehen. Wir können jetzt einfach alles, wir sehen jetzt alles rational, wir können jetzt alles wissenschaftlich begründen und alles mit wissenschaftlichen Methoden irgendwie beheben und berichtigen und bereinigen.
Es liefert uns für alles eine Lösung, für alle Probleme, auch für soziale und gesellschaftliche Probleme der Zeit. Ne?
Genau. Und da war, also im Ursprung würde ich, wenn wir über das Thema Eugenik sprechen, zuerst mal den Malthusianismus nennen. Das ist eine Theorie von einem Herrn Malthus aus Großbritannien, also ein Engländer, Thomas Malthus, so um die Zeit von 1800 rum, also Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert entwickelt. Und der hat eine Bevölkerungstheorie entwickelt. Und zwar sagte der, dass wenn eine Bevölkerung ungebremst wächst, und die Zeit der industriellen Revolution in England, das war eine Zeit von riesigem Bevölkerungswachstum. Gerade auch die Medizin machte Fortschritte. Also die Sterblichkeit ging zurück und die Bevölkerung nahm rapide zu. Und Malthus warnte halt, dass bei ungebremstem Bevölkerungswachstum irgendwann die Ressourcen eines Landes oder einer Gesellschaft an ihre Grenzen stoßen und dann schlicht einfach nicht mehr genug für alle da ist. Klingt vielleicht zuerst mal einleuchtend, war aber für ein Bürgertum, gerade ein kapitalistisches Bürgertum, auch eine bequeme Lösung oder eine bequeme Theorie, um die Verteilungsfrage nicht zu stellen. Also wenn man jetzt einfach als gegeben annimmt, dann ist irgendwann nicht mehr genug für alle da und deswegen soll insbesondere das Proletariat, was die meisten Kinder kriegt, sich bitte nicht so schnell vermehren.
Und irgendwie muss man das unter Kontrolle bekommen, ne? Und eingrenzen.
Ja, genau. Also das heißt, man sah ein gravierendes soziales Problem, man sah die Verelendung, man sah Verarmung Und die Lösung wurde dann aber jetzt nicht darin gesehen, dass man sagt, okay, da müssen wir vielleicht mal an die Verteilung ran, da müssen wir mal gucken, dass das Proletariat nicht so ausgebeutet wird, sondern die Lösung wurde dem Proletariat selber auferlegt, nach dem Motto, dann kriegt halt nicht so viele Kinder. Was für Malthus dann bedeutete Enthaltsamkeit, weil er Christ war, also er sprach dann noch nicht von Geburtenkontrolle, das tat dann später, einige Jahrzehnte später, der Neomalthusianismus. Und da ging das dann also so langsam los, da hieß es dann, ja, also Geburtenkontrolle, ja, vielleicht insbesondere für armutsbetroffene Menschen, also das Proletariat, eben damit die sich nicht so schnell vermehren. Da sieht man auch so ein bisschen die Stereotypen, die man halt hat, also ne, die armutsbetroffenen Menschen, die sich einfach unkontrolliert vermehren und viel zu viele Kinder bekommen und ja
als promiskuitiv regelrecht stigmatisiert, ne? Die können sich einfach nicht zusammenreißen, können nicht an sich halten.
Genau, und teilweise war es halt aber einfach so, also zumal die Frauen konnte man dafür eh nicht verantwortlich machen, weil die in einer Ehe nicht unbedingt das Sagen darüber hatten, wie viel Schwangerschaften sie zu ertragen hatten. Da war auch nicht jede Schwangerschaft freiwillig. Und
auch nicht jede sexuelle Handlung freiwillig.
Ne? Nee, um Gottes Willen. Ja. Also eine verheiratete Frau hatte nicht die Möglichkeit, ihrem Ehemann Nein zu sagen.
Genau.
Auf individueller Paarebene vielleicht schon, aber es hing eben davon ab, ob der Ehemann das Nein akzeptierte oder nicht. Ja, dann war es teilweise auch so, dass Kinder, also bei entsprechender Verarmung und Verelendung, auch als Arbeitskräfte gebraucht wurden. Kinder haben sehr, sehr früh schon zum Haushaltseinkommen beigetragen, weil das Elend einfach so groß war. Und anstatt da anzusetzen, wurde dann halt gesagt, dann kriegt einfach weniger Kinder. Und das hat dann aber auch, also diese Denke hat sich dann auch festgesetzt. Also das macht ja was mit einem Diskurs, wenn solche Dinge in den Raum gestellt werden, anstatt die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit zu stellen. Also der Neomalthusianismus, wie gesagt, der hat das dann noch mal ein bisschen weiter getrieben, indem man dann sagte, ja, dann predigen wir nicht nur Enthaltsamkeit, sondern tatsächlich auch Zugang zu Geburtenkontrolle, was jetzt erstmal nach einer guten Sache sich vielleicht anhört, weil Geburtenkontrolle ja auch durchaus positiv ist, wenn sie freiwillig angewendet wird, auf jeden Fall. Aber das hatte ja eben den Hintergrund, nicht eine Bewegung für sexuelle Selbstbestimmung ins Leben zu rufen, sondern tatsächlich das Proletariat zu ermutigen, sich nicht so stark zu vermehren. Und diese Denke setzte sich dann noch weiter fort, als dann später die Genetik noch mit reinkam, also Darwin. Da kam man dann später auf die Idee, also die Evolutionstheorie von Darwin und die Vererbungslehre von Mendel kamen dann auf. Also ich weiß, ich kenne das noch aus dem Biounterricht mit so Erbsen.
Ja, ich auch. Und Kreuz.
Dominant und rezessiv. Und
Genau.
Kreuzdominant oder keine Ahnung. Aber jedenfalls kam man dann auf die brillante Idee zu überlegen, ja, vielleicht ließe sich die Fortpflanzung nicht nur begrenzen, sondern auch steuern, indem man mal einfach guckt, wo sind denn hier gute Anlagen, wo sind schlechte Anlagen. Was aber gute und schlechte Anlagen waren, das entschied natürlich auch wiederum ein weißes, privilegiertes Bürgertum. Das hatte eine rassistische Komponente, eine klassistische Komponente.
Die Grundannahme war, wer im Bürgertum ist, das sind natürlich, der hat all die gewünschten Eigenschaften, die vererbt werden dürfen. Aber eben einmal mehr das Proletariat, da ist wenig, was wir weitergeben wollen. Das Proletariat ist viel eher die Bevölkerungsschicht, auf deren Vermehrung wir keinen Wert.
Wir verzichten können. Genau, da legen wir keinen Wert drauf. Da kam ganz viel mit rein. Also dieser brutale Klassismus, Rassismus, Antisemitismus spielte mit rein. Natürlich auf jeden Fall Ableismus, Behindertenfeindlichkeit als ganz riesiges Thema. Und so schlich sich dann eben langsam auch ein Diskurs ein, der uns heute absoluten Schauer über den Rücken läuft und der damals völlig gängig war. Es wurde von höherwertigem und minderwertigem Leben gesprochen. Völlig gängig. Also das war nicht nur bei irgendwelchen faschistischen, nationalistischen, Rechtsparteien, Anhängern, sondern das war bis weit ins eigentlich sich liberal identifizierende Bürgertum rein, war das absolut gängig, von minderwertigen Anlagen zu sprechen, mhm. also diese Hierarchisierung vorzunehmen.
Weil dieses Vokabular entstand ja erstmal im wissenschaftlichen Kontext, da kam es quasi her und so bekam es Eingang in den Diskurs. Und weil man ja natürlich in dieser Zeit noch nicht wusste, wir wissen heute, wo die Nazis das weiterentwickelt haben, wie, in welche fürchterlichen Bahnen das gelenkt wurde. Aber zu Beginn waren es Ausdrücke, die erstmal, die nicht mit, natürlich mit dem nationalsozialistischen, mit den Handlungen vorbelastet waren, sondern die erstmal nur als wissenschaftlich empfunden wurden. Und deswegen hat man die damals im Prinzip mehr oder minder bedenkenlos, man hat sie verwendet. Insofern, natürlich hat das den Diskurs verschoben, aber man war sich natürlich eben noch nicht bewusst, wohin das führen würde. Das wissen nur wir heute. Und deswegen ist das, glaube ich, ist dieses Thema Eugenik so schwierig. Deswegen nehmen wir uns gerade auch ein bisschen mehr Zeit dafür, darüber zu sprechen und da Worte für zu finden, weil es natürlich aus heutiger Sicht, die Ideen dahinter sind absolut abzulehnen und sie sind nicht zu entschuldigen, auf gar keinen Fall. Aber man hat sie anders rezipiert zu der Zeit. Man hat sie noch nicht im ganzen Ausmaß rezipiert, so wie wir sie heute verstehen, mit all dem, was danach kam.
Ja, also es war tatsächlich damals schon so, dass diejenigen, es gab ja auch Menschen, die Eugenik ablehnten oder diese, damals hieß es, in Deutschland hieß es Rassenhygiene. Das war, der Begriff wurde von Alfred Plötz, einem Wissenschaftler, der übrigens später in die NSDAP eingetreten ist, also so viel dazu, der hat das in Deutschland zusammen mit einem Kollegen namens Wilhelm Schallmeier propagiert. Also quasi diese Vorstellung, dass eben eine Gesellschaft, sagen wir mal, nicht zu viel, aber möglichst gesunden Nachwuchs zeugen sollte und dass da wissenschaftliche Methoden für, dass man zum Beispiel auch Dinge wie Neigung zu Alkoholismus oder Verbrechen, da gab es die Annahme, dass man das genetisch erklären konnte und somit dann auch quasi, wenn man diese Menschen dann von der Weitervermehrung abhält, quasi, dass dann die Neigung zu Verbrechen, zu Verelendung, zu Suchtkrankheiten etc. in der Bevölkerung abnimmt. Das war die Theorie, die Annahme, die sehr, sehr weit verbreitet war. Und was aber damals halt tatsächlich schon in den Hintergrund getreten ist, war, dass es eben ja auch damals schon, auch wenn man jetzt nicht weiß, wo es hinführte, das konnten die damals noch nicht wissen. Das hätte Helene Stöcker hätte das nie gewollt. Die ist selbst vor den Nazis geflohen. Aber trotzdem hätte man auch damals, denke ich, schon sehen können, dass man hier doch mit einiger Gefühlskälte über menschliches Leben und menschliche Entscheidungen und menschliches Glück auch spricht. Und das ist eben das. Also diese Diskursverschiebung, die passierte. Also die ist, also das können wir auch rückblickend sehen. Also selbst die jetzt wirklich nicht dazu beitragen wollten, die nicht gewollt hätten, wo es nachher hinführte, haben de facto daran mitgewirkt, dass sich der Diskurs verschoben hatte. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich gucke immer gerne drauf, was können wir jetzt nicht, wen können wir da jetzt verurteilen dafür und uns selber besser fühlen, sondern ich nehme sowas immer gerne, um zu schauen, was können wir für uns mitnehmen. Und ich finde, was wir für uns daraus sehr gut mitnehmen können, ist, dass wir wachsam sein sollten, wozu könnte es führen, woran wir uns heute beteiligen.
Und ich finde, da steckt auch so eine Lehre drin. Ich habe so das Gefühl, man hat sehr zielorientiert gedacht. Also wenn man sich überlegt, wir könnten eine Gesellschaft haben, in der Menschen nicht mehr mit Alkoholismus, nicht mehr unter Alkoholismus leiden müssen, weil diese Veranlagung nicht mehr vererbt wird. Man kann irgendwie sehr zielorientiert über diese Utopie oder dieses Ideal in der Zukunft nachdenken und dabei ausblenden, aber wie kommen wir denn dahin?
Ja.
Was heißt das denn konkret für den Weg, den wir gehen müssen? Und der beinhaltet ja, jemand muss irgendwie Kontrolle darüber ausüben, wie diese Eigenschaften, ob diese Eigenschaften weiter vererbt werden, wenn jemand sie in sich trägt. Und wie macht man das denn? Und dann kommt man natürlich, dann war es mehr oder minder nur eine Frage der Zeit, bis man zu so Dingen wie Sterilisierung und Zwangssterilisierung kam. Mhm. Und natürlich, wir wissen es, die Nazis haben es eben auch dahin getrieben, sich dann aktiv für Mord zu entscheiden. Und ja, das waren ganz konkret, das kann man, glaube ich, auch nochmal ganz deutlich sagen, das waren nicht Positionen, die Helene Stöcker vertreten
genau
hat.
Genau. Helene Stöcker war nicht für Zwang. Also Helene Stöcker interessierte sich für die wissenschaftlichen Aspekte der Eugenik, aber sie persönlich war, also wie gesagt, deswegen die Diskursverschiebung, da würde ich schon sagen, da hat sie schon auch mitgewirkt, einfach dadurch, dass sie dieses Thema so auch sich für dieses Thema so interessiert hat und auch versucht hat zu befördern. Sie hat gleichzeitig Zwangsmaßnahmen immer abgelehnt. Also für sie war das eigentlich eine Sache, sie hat sich dafür interessiert und hat gesagt, okay, das sollte man vielleicht propagieren, dass die Leute das sich anschauen und eventuell freiwillig für sich praktizieren. Und dafür muss, das war ihre Forderung, dafür muss dann aber auch Geburtenkontrolle, Schwangerschaftsabbrüche etc. müssen verfügbar sein. Mhm. Also sie hat es dann tatsächlich so gewendet, diese Diskussion, um letztlich aber die Forderung nach freier Verfügbarkeit von Geburtenkontrolle und straffreien Schwangerschaftsabbrüchen zu argumentieren. Anders als eine Kollegin der Frauenbewegung von einem anderen Flügel, Agnes Blum, die war Ärztin, Studienkollegin von Alfred Plötz und auch ganz gut mit ihm befreundet. Die hat später sich auch so ein bisschen von der Frauenbewegung losgesagt, arbeitete am Kaiser-Wilhelm-Institut für Vererbungslehre im Bereich Eugenik und die war später dann schon in der Nazi-Zeit auch für Zwangsmaßnahmen und für Zwangssterilisation. Und Zwangssterilisationen wurden auch nicht erst in der Nazi-Zeit diskutiert. Es gab schon einen Gesetzesentwurf in der Weimarer Republik, der allerdings nicht durchgekommen ist. Aber selbst da kursierte ein Gesetzesentwurf, der es, wenn er durchgekommen wäre, möglich gemacht hätte, dass Menschen gegen ihren Willen sterilisiert werden.
Ja, also auch nochmal ganz wichtig, sich, sich deutlich zu machen, das fing nicht alles irgendwie schlagartig 1933 an, sondern es gibt natürlich
ganz, ganz schleichend, ja,
so eine Rampe, auf der sich sowas bewegt. Und deswegen ist es auch, wenn wir heute ganz viel über Diskursverschiebungen und auch Debattenkultur sprechen, dann finde ich, weil du ja auch sagst, du versuchst auch immer zu überlegen, so was können wir da heute draus mitnehmen oder heute für uns heute draus ableiten. Es ist eben schon wichtig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie vergiftet wollen wir einen Diskurs führen, ja, wen holen wir an den Tisch, mit wem führen wir Gespräche, wem geben wir Bühnen und wie ordnen wir ein, wohin können bestimmte Diskurse womöglich führen.
Ja, oder auch Dinge, die tatsächlich politisch in der Umsetzung sich befinden oder zumindest in der Planung. Also ich muss zum Beispiel an die Pläne denken, ein Register zu führen von Menschen, die ihren Geschlechtseintrag gewechselt haben. Mhm. Ein Register von Transmenschen und nicht-binären Menschen, eine Liste. Das ist, ich finde das brandgefährlich, dass ja. Ich frage mich, also, und ich habe, ich glaube, irgendwo auf Social Media kürzlich einen Ausschnitt gesehen aus einer Bundestagsanhörung, glaube ich, war es, wo jemand diese Frage stellte, das ist, was, wenn diese Liste besteht und irgendwann kommt jemand an die Macht, bei dem wir nicht das Vertrauen haben, dass er damit nicht üble Dinge anstellt.
Genau, dass das nicht als Munition genutzt wird.
Ja, ja. Und die Antwort war dann wirklich sehr lapidar von einer Politikerin, die das befürwortete. Ja, also, na ja, man müsse ja schon so ein bisschen Vertrauen in den Staat haben, so sinngemäß. Also so pessimistisch würde sie das nicht sehen. Wo ich mir denke, ja klar, machen wir ein Register, was kann schon schiefgehen?
Ja, genau. Ja,
also
bisschen arg blauäugig.
Und das sind solche Dinge, wo ich dann denke, da es ist nicht zwangsläufig. Das war ja damals auch so, als die Eugenik debattiert wurde. Es war nicht zwangsläufig, dass es dahin führte, wohin es führte. Aber es führte dahin. Mhm, Ja. Also rückschauend können wir sehen, wie die Linie verlief und was alles quasi für in Anführungszeichen Vorarbeiten getan wurden, ohne zu wissen, wo es hinführen kann. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wir wissen auch nicht, wo es hinführen kann. Mhm. Und das wäre gerade angesichts unserer Geschichte für uns ein Grund, extra wachsam zu sein.
Ja, ja. Die Menschheit ist nicht besonders gut darin, sich so ein paar Sicherheitsmechanismen zu schaffen und so ein eigenes.
Nee.
Das mit dem Regelwerk, das.
AfD-Verbot wäre ja auch
ganz. Das mit dem Regelwerk, das fällt uns immer zu spät ein, ja, wenn die Kacke schon am Dampfen ist, mal salopp gesprochen. Mhm. Ja. Wie kommen wir da jetzt zurück?
Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus? Wollen wir darüber sprechen, was Helene Stöcker in der Nazi-Zeit hat?
Ja, sehr gerne. Das große Stichwort ist Pazifismus, der sie ja auch schon seit dem Ersten Weltkrieg begleitet hat. Das kann man ja, glaube ich, mit dieser Rampe auch mal einführen, dass sie ja schon im Ersten Weltkrieg tatsächlich sehr entsetzt über das massenhafte Sterben ist und über den Militarismus. Und ich glaube, sie notiert sogar irgendwo, sie wünscht jetzt Deutschland keine Niederlage, aber sie wünscht eine Niederlage des Krieges selbst. Also sie erinnert mich da ein ganz kleines bisschen an Bertha von Suttner, wobei das natürlich zwei sehr unterschiedliche Biografien sind, aber der Pazifismus wird für sie tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Eines, das im Prinzip ihr Engagement für die neue Ethik irgendwann auch ablöst.
Ja, also es ist tatsächlich der Pazifismus wurde für sie ein großes Thema. Und das war, um jetzt auch Kerstin Wolf endlich mal zu nennen, die gemeinsam mit Reinhold Lütgemeier-Darwin ihre Lebenserinnerungen rausgebracht hat und eine wirklich tolle, tolle biografische Einleitung oder Einführung geschrieben hat zu diesen Lebenserinnerungen. Also Kerstin Wolf macht da, glaube ich, irgendwo auch den Punkt, dass, die neue Ethik, so also später, als es mit Bruno zu kriseln begann, für sie ja dann auch nicht mehr vielleicht so das angenehme Thema war, weil es sie ständig auch daran erinnerte, was zu Hause los war, salopp umschrieben, und ich hoffe, ich tue Kerstin Wolf damit jetzt nicht unrecht, wie ich es umschrieben habe. Auf jeden Fall ist ihre Einführung zu den Lebenserinnerungen, also ihre und Reinhold Lütgemeier-Darwins, ist sehr, sehr lesenswert.
Ja.
Auch eine sehr gute Einordnung, auch des Themas Eugenik drin und so. Aber jedenfalls, ja, der Pazifismus hat tatsächlich ihr Engagement auch für die Frauenbewegung, für die neue Ethik, für den Bund für Mutterschutz hat sie immer noch weitergemacht, aber Pazifismus nahm bei ihr einen immer größeren Stellenwert ein. Und sie war zum Beispiel auch eine der wenigen Frauen, die zum Frauenfriedenskongress in Den Haag fuhren, 1915, der von Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann mitorganisiert worden war von deutscher Seite. Und also da bei diesem Kongress war sie auch schon dabei. Und sie war tatsächlich, also als später in der Nazi-Zeit oder 1933 die Nazis sie dann auf dem Schirm hatten, war es tatsächlich, glaube ich, sogar weniger als Feministin, denn als Pazifistin und Internationalistin. Und sie ist dann auch sehr schnell, auch genau wie Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann, sehr früh ins Exil gegangen.
Im Februar 1933.
Ja, Anfang 1933, genau. Und sie wusste ganz genau, dass sie da im Visier war. Und war auch so, also sie konnte noch eine Zeit lang von ihr deutsches Vermögen musste sie natürlich zurücklassen, aber sie hatte noch Zugriff drauf, bis 1938 sie ausgebürgert wurde.
Mhm. Und dann war natürlich alles auf Sperrkonten, kein Zugriff mehr und so weiter. Ne?
Ja, also genau wie Alice Salomon, die 1937 aus Deutschland vertrieben wurde und dann auch keinen Zugriff mehr hatte, die wurde auch ausgebürgert. Mhm. Und da hat sogar, also da haben sich zwei Stellen in Deutschland noch drum gezofft, wer Alice Salomons Rente vereinnahmen darf.
Ernsthaft jetzt? Also.
Ja. Sie hatte einen nicht ganz geringen Rentenanspruch, der natürlich ein paar Mal wegen der wirtschaftlichen Krise gesenkt wurde. Aber sie war eine recht hochdotierte Schul- und Akademieleiterin und hatte auch einen entsprechenden Rentenanspruch. Und der wurde ihr natürlich nicht ausbezahlt. Sieht man auch, im Schriftwechsel wechselt es also tatsächlich von Zu Anfang war sie noch Fräulein Dr. Salomon.
Es wird immer schlimmer.
Ja, später nur noch die Jüdin Salomon. Sie, also sie galt im nationalsozialistischen Sinne als Jüdin, obwohl sie selbst 1914 eigentlich konvertiert war zum Protestantismus. Aber gut, das nur am Rande. Jedenfalls ihre Pension, ihre Pensionsansprüche. Also da haben sich, glaube ich, der Schulträger und irgendwie irgendeine Nazi-Stelle. Also die haben sich tatsächlich drum gezofft, wer kriegt jetzt Zugriff auf diese Rente. Wirklich ein unwürdiges Geschacher, währenddessen sie auch, genau wie Helene Stöcker übrigens, in New York dann im Exil war. Mhm. Also die beiden hatten aber da keine Berührungspunkte, zumindest nicht, dass ich weiß. Aber Helene Stöcker ist tatsächlich über eine ziemliche Odyssee, ich glaube, über Asien und dann über San Francisco, also so rum quasi, in New York gelandet.
Ja, ja.
Hintenrum. Und wo dann ihre alten Netzwerke und, glaube ich, hauptsächlich pazifistische Netzwerke und Hilfsorganisationen ihr dann quasi ihr Überleben ermöglicht haben.
Und ich glaube, in diesen Jahren schreibt sie ihre Memoiren, wenn ich mich nicht irre. Mm.
Ja, die sind unvollständig, ja, aber es war tatsächlich im Exil, glaube ich. In Schweden war sie, glaube ich, auch noch eine Zeit. Also sie war, erst in der Schweiz oder in Österreich, da fühlte sie sich dann, in der Schweiz fühlte sie sich nicht mehr sicher nach dem Anschluss Österreichs, ging dann nach Schweden und dann ging es, wie gesagt, immer weiter Richtung Osten, bis sie dann wieder im Westen war, also in den USA.
Man muss sagen, ich glaube, das gilt für beide, für Helene Stöcker und auch für Alice Salomon. Sie sind im Exil in New York und beide leben dort in relativ prekären Bedingungen, wenn ich mich nicht irre. Also für beide, sie haben einige Kontakte. Bei Alice Salomon erinnere ich mich, das ist schon auch, ich glaube, da gab es eine Verbindung zu, ich hätte beinahe Jane Austen gesagt.
Jane Addams, genau. Die lebte nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, die sagte, wenn Jane Addams noch lebte, hätte ich sie einfacher. Die war eine gefragte Vortragsrednerin, die war auch bekannt in den USA, aber sie musste die Erfahrung machen, ich gehöre jetzt zur Flüchtlingskaste. Also so hat sie das auch formuliert. Sie sagt, das ist die geflüchtete Person, die ist, also auch wenn sie vorher komplett anerkannt war, plötzlich ist sie Flüchtling. Und ihr Marktwert war im Keller. Sie hat es geschafft, ein paar Publikationen und Veröffentlichungen noch zu platzieren, konnte sich auch eine Wohnung leisten. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht unterstützte. Sie hat eine sehr große Familie. Sie hat zwar nie selbst geheiratet, aber sie hatte mehrere Geschwister, Nichten, Neffen, Enkelnichten, wie sie es nannte. Da weiß ich nicht, ob da vielleicht auch noch Unterstützung geflossen ist. Aber tatsächlich, also sie musste genauso auch wie Helene Stöcker, genauso wie Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann damit klarkommen, dass einfach der Status weg war. Also auch der Status als Expertin. Bei Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann kam nochmal dazu, dass die Schweiz ihnen nicht erlaubte, politisch sich zu äußern. Das heißt, das publizistische Schaffen war eigentlich auch eher unmöglich.
Und wenn wir darüber reden, was es bedeutet, dass diese Frauen auch so ein bisschen zeitweise wieder in Vergessenheit geraten sind, dann erklärt sich das auch ein bisschen, wenn man darauf schaut, dass zum einen, wie du gerade sagtest, entweder wurde ihnen zum Teil sogar untersagt, politisch tätig zu sein, sich zu äußern. Andere hatten den Status, die Netzwerke nicht mehr und mussten eben in einem fremden Land komplett neu anfangen. Und damit verlaufen sich die Spuren natürlich auch ein bisschen. Ne? Also sie werden noch vor ihrem Tod, wird ihnen zum Teil die Bühne, die sie sich so hart erkämpft hatten, die ist wieder weg. Ja, also nicht, dass sie ihnen im Exil jetzt aktiv im Sinne von absichtlich weggenommen wird, aber es haben sich einfach, die Rahmenbedingungen haben sich so verändert,
ja,
dass diese so hart erkämpfte Plattform wieder weg ist. Und dann sterben sie zum Teil im Exil. Manche der Aufzeichnungen sind da, andere Aufzeichnungen gehen verloren, weil sie eben konfisziert, weil, ich meine, bei Lida Gustava Heimann, Anita Augsburg war es ja, glaube ich, auch so, dass die komplette Bibliothek des Hauses wurde ja dann irgendwann einfach alles konfisziert und zum Teil zerstört. Und da sind natürlich auch Nachlässe oder wichtige Unterlagen verloren gegangen, die uns heute eigentlich helfen würden, um Teile ihres Schaffens besser zu verstehen. Ne? Und das ist so das Tragische daran, dass die Frauen, die es ohnehin schon so schwer hatten, sich eine Stimme zu verschaffen, dass zum Teil dann eben auch noch Unterlagen verloren gegangen sind. Umso wertvoller und wichtiger, dass das, was da ist, eben dann auch in die richtigen Hände gerät, dass es in Archive gelangt und zum Beispiel eben wie beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, wo dann eben so umtriebige Menschen wie Kerstin Wolf arbeiten, die ja wirklich, also wie du sagst, das Buch ist wirklich ganz, ganz toll und ganz wertvoll, finde ja. ich, auch um Helene Stöcker zu verstehen. Und gleichzeitig dann auch, dass die Unterlagen dort liegen und dass es eben doch auch Spuren gibt, die du ja dann auch mit aufnehmen konntest, um all diese Frauen auch in deinem Buch zusammenzubringen. Also du zeichnest ja auch ein sehr schönes, du nimmst uns mit auf eine Reise sozusagen. Und
ich mache auch ein Sittengemälde.
Genau, mit ganz vielen Frauen. Und ich weiß, du hast neulich auf Social Media gesagt, du hast schon auch eine höhere Männerquote als so manches Historikerbuch aus männlicher Feder. Also ist jetzt nicht so, dass bei dir nur Frauen vorkommen, aber bei dir kommen viele Frauen.
Ich erwähne Männer und viele kommen sogar gut weg.
Da bist du aber sehr nett zu ihnen.
Nee, manche haben es ja auch, also August Bebel zum Beispiel, der hat es verdient. Der Eduard Kauer hat das total verdient.
Ja, das stimmt.
Ja, doch, da sind einige, die die haben ihre Aufgabe verstanden.
Ja. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, du gibst ihnen auch wieder eine Bühne und das sollte so ein bisschen mein Wort zum Sonntag sein.
Entschuldige, dass ich dich da unterbrochen habe.
Alles gut. Also das war, wie ich gerade so ein bisschen versucht habe, die Schleife um Helene Stöcker zu binden, aber ich möchte dir gerne das letzte Wort lassen. Ich glaube, man hat uns angehört, dass sie ist keine ganz so einfache Person.
Auf jeden Fall, ja. Das ist, sie war auch, sie, das Kapitel war nicht einfach zu schreiben. Also ich war sehr froh, als es vorbei war, weil es sehr viel Abwägung ist. Also auch das Kapitel über die Eugenik, es ist dann wirklich, da geht man nochmal über die Formulierung drüber. Und habe ich es jetzt doch richtig? Und ich hoffe jetzt, dass ich es tatsächlich so getroffen habe, wie ich es sagen wollte. Aber ja, also ich war schon froh, dass danach so quasi mein Entspannungskapitel über Alice Salomon kam.
Das kann ich dir nicht verdenken, ja. Und ich glaube, das ist ja ein nicht minder faszinierendes Kapitel. Also ich weiß, dass Alice Salomon dir ja auch sehr am Herzen liegt, dass sie dich jetzt schon seit einigen Jahren auch sehr, sehr begleitet, dass du dich ja da auch sehr tief reingearbeitet hast. Dann sei es dir gegönnt, dass du danach das Kapitel über Alice Salomon schreiben durftest. Und ich glaube, damit haben wir, also wer jetzt nicht Lust hat, dein Buch zu lesen, ist selber schuld, muss ich mal sagen. Ich kann es nur noch mal empfehlen, das, was ich schon lesen konnte und durfte, hat mich schon sehr begeistert. Und insofern sei hiermit auch noch mal der Aufruf getätigt oder die Ermunterung ausgesprochen an die HörerInnenschaft, sich unbedingt dein Buch zu besorgen und es zu lesen. Es ist es sehr wert. Ja, und damit würde ich sagen, kann ich nur noch mal ein ganz großes Dankeschön sagen, dass du mit deinem geballten Wissen zur Frauenbewegung heute im Podcast warst. Es war eine große Freude, mit dir über Helene Stöcker zu sprechen. Die komplizierte, aber faszinierende Helene Stöcker.
Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich. Es hat mal wieder einen riesen, riesen Spaß gemacht. Nicht, dass ich dran gezweifelt hätte im Vorfeld, aber es war wirklich wieder wunderbar mit dir.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Wir sind nicht bei 2:15 gelandet, aber wir sind jetzt...
Nee, aber doch wieder ein Spielfilm fast.
Ja, aber ich finde, hat sich auch wieder gelohnt. Also
ja, finde ich
auch. Ist jede Minute wert. Dann ein ganz großes Dankeschön und ich verabschiede mich schon mal für heute. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und auch nochmal ein großes Dankeschön und tschüss, Bianca.
Tschüss. Thank you.